Doctores Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Friedemann Magor, Pastor an der Marienkirche in Husum und mein heutiger Teegast, denn Ostern steht vor der Tür. Und wir wollen diesen Anlass nutzen, um mal über den Zustand der evangelischen Kirche oder generell der Kirche in Deutschland zu sprechen, aber auch mal aufklären, was ist Ostern eigentlich passiert. Eine ganz wichtige Frage gleich auch mal, was ist der Unterschied zwischen katholisch sein und evangelisch sein? Das ist, glaube ich, gar nicht so klar. Und grundsätzlich ist, aber auch hinblickend auf die Ostertage, was den Motorradgottesdienst angeht, denn dort bist du natürlich wieder in Aktion vor tausenden Bikern. Und grundsätzlich ist von Podcaster zu Podcaster, denn auch du hast einen Podcast, der seit 4 Jahren, seit Corona besteht und seit schon über 200 Folgen entstanden ist. Damit hast du mehr Podcasts als ich in der Tea Time.
Hauaha.
Ja, aber du bist jetzt aktiv dabei, dem dagegen zu steuern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland hier im TTT-Tee-Wohnmobil miteinander sprechen können. Hallo Friedemann.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir mussten ja schon mal krankheitsbedingt verschieben. Ja. Jetzt kommen wir kurz vor Ostern doch nochmal zusammen.
Du bist wieder fit, ja.
Größtenteils. Mm. Ich habe schon gesagt, ne, wenn ich dich jetzt anstecken sollte, übernehme ich Sonntag.
So, und das haben wir jetzt auf Band.
Haben wir, ne?
Ja, ich glaube, dass
fängt schon an.
Oh, ist schwierig gerade.
Fängt schon an. Es ist gesagt, aber ich habe ja immer noch die Macht zu schneiden. Deswegen trotzdem toi toi toi, dass dir nichts geschieht und dass du Sonntag durch den 40. Mogo führen kannst.
Ja.
Für diejenigen, die gar nicht wissen, was da los ist, hol uns doch mal ab, was ist der Motorradgottesdienst eigentlich?
Ja, das ist der Hammer. Also der Mogo ist der Hammer. 40 Jahre, sagst du richtig, in Husum, das ist Saisonauftakt. Also Ostern holen die Biker die Böcke raus und wollen Tour machen. Und dann
das Wording hast du ja schon mal, die Böcke.
Und dann brauchen die ein Ziel und das hat sich eingebürgert, dass viele, viele nach Husum kommen, weil hier dann Ostersonntagmittag der Motorradgottesdienst ist. Und das ist ein super Auftakt. Also erstmal treffen sich natürlich viele Leute und finden es toll, sich wiederzusehen. So nach einem langen Winter ist ja dunkel hier bei uns.
Ist es. Lange, lange gewesen.
Und dauert lange, bis wieder losgeht. Und dann miteinander still zu werden. Sich einen Segen abzuholen für den Weg, nochmal ein bisschen zurückzudenken. Es gibt da auch sehr nachdenkliche und ernste Momente dabei, aber vor allen Dingen geht es um Lebensfreude und um Gemeinschaft. Und ja, da kommen 1.000, 1.500 Biker, können auch 2 sein, wollen wir mal gucken dieses Jahr.
Und nochmal dieselbe Anzahl wahrscheinlich an Schaulustigen.
Und dann viele, die drumrum sind und mitfeiern und gucken, weil es ja natürlich ein Wahnsinnsmoment ist.
Es ist was los hier. Und ich verbinde das auch mit Kindheitserinnerungen, wenn die Motorradfahrer denn hier aus allen Seiten gefühlt ankommen, das ist schon ein Erlebnis.
Jo.
Das ist schon toll. Und du bist derjenige, der da das Wort ergreift.
Ja, das ist also... Ja, stimmt. Ich leite den Gottesdienst. Man muss ja mal fairerweise sagen, da sind unheimlich viele, die das vorbereiten und die wahnsinnig fleißig sind im Hintergrund.
Total. Ich glaube,
Aber die haben nicht das Wort.
Genau, du.
Das Wort habe
ich. Du hast das Wort.
Und das Letzte.
Vor allem, das ist ganz wichtig.
Ja, aber.
Das habe ich hier aber, ne?
Ich hier nicht.
Ja, genau. Hier nicht, aber trotzdem.
Na, mal sehen nachher, wie das geht. Ah, du schneidest ja.
Ja, tut mir leid. Nein, aber das hast du schon richtig gesagt. Die Vorarbeit wird natürlich von anderen geleistet. Nichtsdestotrotz, du bist derjenige, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Bist du da aufgeregt vor? Ich meine, vor tausenden Menschen in der Öffentlichkeit, auf dem Marktplatz. Jeder kann zugucken, jeder hört zu sprechen.
Ach, also es ist eine gewisse Anspannung dabei, eine positive Anspannung. Mhm. Also ich bin nicht richtig ängstlich nervös. Dabei, ich habe ja schon viel graue Haare und hab schon...
Das ist gefärbt, nee.
Weder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist richtig echt und erarbeitet, hart erarbeitet.
Da bin ich mir sicher.
Und also ich habe einfach oft vor Leuten geredet. Das stresst mich nicht. Aber es ist auch nicht trivial dort, weil es...
Ein anderes Publikum natürlich auch.
Naja, es geht ja immer darum... in jedem Gottesdienst darum, dass eine Beziehung entsteht,
ja.
aber die Leute sind weiter weg.
Mhm.
In der Tat, ich kenne da nicht so alle davon.
Nee.
Viele erkenne ich auch nicht so richtig, weil die so in ihren Kutten,
ja.
Naja, und weißt du, dass da der Funken überspringt, da musst ja. du schon ganz schön was machen und es liegt auch nicht immer nur an meiner Macht und das ist das, was mhm. einem so eine Anspannung gibt, dass man hofft, dass es irgendwie eine tolle Stunde wird.
Wir freuen uns schon wieder drauf. Du kommst jetzt gerade und das finde ich absolut bewundernswert. Du sagtest, Mensch, wir können erst ab 15 Uhr, weil vorher noch eine Trauerfeier ist. Heißt, du kommst mehr oder weniger frisch von einer Trauerfeier jetzt in diesen Podcast, in diese ganz andere Situation. Mhm. Verlässt du die Kirche nach so einer Trauerfeier oder das Friedhofsgelände, Kirchengelände und kannst das abstellen und so umswitchen? Okay, jetzt geht's weiter, nächster Termin.
Also eine kleine Zeit braucht das dazwischen und dann geht das schon. Das ist etwas Besonderes an meinem Beruf, dass ich unglaublich viele Wechsel habe
mhm.
von Situationen, von Themen, aber auch von
Heiterkeit bis Trauer.
So, also die Themen haben die ganze Bandbreite, aber auch viele Leute, wenig Leute, Zweiergespräch, große Gruppe mhm. und so weiter. Und dieser Wechsel macht es total interessant. Deswegen kann man auch so eine gewisse Schlachtzahl so hinlegen, weil es nicht monoton ist. Und nach einer Beerdigung geht es dann auch weiter. Als jüngerer Pastor habe ich das manchmal gehabt, wenn mich das so richtig angefasst hat, ja. angestrengt habe, dann auf dem Rückweg beim Bäcker angehalten, schön Kuchen gekauft und dann nach Hause und so Kinder alle an den Tisch und dann mhm. haben wir richtig schönes Leben gefeiert. Also das war so eine,
ja.
so eine Antwort darauf ja. Für dieses Umschalten, weil natürlich merkt man schon, Zeit ist nicht unendlich und Leben ist zerbrechlich. Ne?
Schleicht sich da keine Gewohnheit ein, so was Trauerfeiern angeht? Ich meine, das sind ja auch ein paar die Woche wahrscheinlich. Guckst du den Plan für die Woche an? Ah, okay, 4 Trauerfeiern wieder. Dritte hast du jetzt hinter dir, jetzt eine noch. Oder ist das irgendwie doch noch? Also wie kann man sich da motivieren? Das ist vielleicht das falsche Wort, aber da immer wieder neu drauf fokussieren, neu drauf konzentrieren. Ich kann mir vorstellen, jeder Beruf hat ja irgendwie dann doch einen gewissen Alltag und gewisse mhm. Routinen. Bei dir ist aber, du musst jedes Mal wieder neu funktionieren und den Menschen, die da trauern, das Gefühl geben, du bist natürlich mit dem Gedanken nur bei denen.
Ja, aber das bin ich auch.
Ja.
Also die Routine, das sind jetzt 30 Jahre Ordination in diesem Jahr. 30 Jahre als Pastor.
Was für ein Ding?
Ordination. Okay. Also bin ich mit Segen in meinen Dienst gekommen.
Okay.
Ordiniert worden. Also die Routine, die würde ich daran festmachen, dass ich in der Vorbereitung schneller bin als früher. Also ich bin insgesamt nicht mehr so schnell wie als junger Pastor, aber ich komme schneller zum ja. Ergebnis und ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß
du.
Ungefähr, wie lange brauche ich, um ja. mich vorzubereiten und das hat am Anfang mhm. länger gebraucht und hat mich viel mehr gestresst. Und ich weiß jetzt, wenn ich das Gespräch hatte, okay, ich habe eine Richtung und jetzt ja. bereite ich das vor.
Mhm.
In der Situation ist tatsächlich jede Trauerfeier einmalig, weil ich die Leute angucke und weil es
ja.
um den Kontakt zu den Leuten geht. Und das kriegt keine Routine.
Mhm.
Also nur im Sinne von meiner gewissen Sicherheit da drin, aber ja. nicht, dass man irgendwie dasselbe Lied nur das 40. Mal singt oder das 400. oder das 1200. Mal
ja.
und dann innerlich so ein bisschen gähnt. Das ist nicht so.
Okay, gut. Dann steht Ostern.
Ich finde übrigens, ja. also das muss ich mal sagen, ich
ja,
finde, in diesem Bereich finde ich das ein unglaubliches Privileg, dass die Leute mir diese Feier anvertrauen. Also wenn ich mir vorstelle, da stirbt ein Mensch, den ich ganz lieb habe,
ja.
und dann soll jemand anders so die letzten öffentlichen Worte sagen. Das
der ist, diese Person noch nie zuvor gesehen hat.
Oft, manchmal kennen wir uns manchmal nicht.
Ja.
So. Und das übergebe ich einem und sage, bitte mach das gut.
Ja.
Das ist schon toll. Und dafür muss ich dann aber auch wirklich da sein, um das Vertrauen auch zu rechtfertigen.
Ich ziehe da meinen Hut vor und du hast vollkommen recht, da gehört ein großes Vertrauen zu.
Mhm.
Und ich weiß selbst, wenn ich denn sitze in der Kirche bei einer Trauerfeier und dem Herrn oder der Frau vorne zuhöre, die diese Worte spricht, ja, bitte versprich dich jetzt nicht oder bitte bring jetzt keine Zeit durcheinander oder irgendwas so in die Richtung, weil man macht das natürlich nicht mit Absicht, aber ja, also ich kann das, diesen Druck auch in gewisser Weise verstehen, aber ziehe da auch meinen Hut vor, weil da gehört natürlich ganz viel zu. Gut, Ostern steht vor der Tür.
So ist.
Wir sind jetzt am Donnerstag, hier sitzen wir zusammen. Morgen ist Karfreitag. Dann kommt Ostersonntag und Ostermontag. Und jetzt machen wir mal eine Religionsstunde. Für den ein oder anderen, der vielleicht nicht so aufgepasst hat. Was ist da eigentlich passiert und warum feiern wir Ostern? Und sollte man Ostern eigentlich feiern oder nicht?
Also ja, sollen wir mal ordentlich machen?
Ja.
Also vom geistlichen Kern ist das wichtigste Fest der Christen.
Ist überhaupt deutlich wichtiger noch als Weihnachten.
Ja, also ist noch ein Schlag drauf. Das ist das Kernthema. Und das ist, also es gibt eine interessante Stelle in einem Brief von Paulus, das ist ein Apostel gewesen, der so ganz am Anfang Gemeinden gegründet hat und denen immer Briefe geschrieben hat. Und in einer Gemeinde waren Leute, die sagten, Jesus, guter Mann, toller Lehrer, krasses Vorbild, aber das mit der Auferstehung, so können wir uns nicht vorstellen. Und da hat er gesagt, daran hängt alles. Also wenn das nicht, dann haben wir sonst eigentlich, können wir uns abmelden. Auferstehung heißt, am Ostertag hat Jesus den Tod besiegt. Riesenthema, Riesenüberschrift. Wir kennen Biografie von ihm, ein bisschen was aus von der Geburt, von der Kindheit, vor allen Dingen aber aus den letzten 3 Jahren seines Lebens und von dem großen Konflikt am Schluss. Er ist verhaftet worden, ist gefoltert worden, er ist hingerichtet worden, öffentlich hingerichtet worden. So, und alle die ihm gefolgt waren, die haben ja alles liegen lassen, ne, ihr Womo stehen lassen, ihre Fischernetze, die sind ihm nachgegangen und haben bis zum letzten Moment gedacht, jetzt gibt's einen Knall und er dreht das Spiel. So, ich meine, das ist der Messias, der wird dann auch vom Kreuz steigen und er wird sie alle fertig machen. Nichts ist passiert, Jesus stirbt, sie sind gebrochene Seelen. Und Freitag, erster Tag, zweiter, dritter Tag, Samstagmorgen gehen Frauen zum Grab und das Grab ist leer und Jesus ist auferstanden. So, das ist die Story und das ist der Kern der christlichen Hoffnung, wenn nämlich dieser eine durch den Tod hindurch zum Leben gegangen ist, dann hat er das einmal für alle Mal gemacht. Und daran hängt unsere Hoffnung, hängt meine Hoffnung.
Welche Hoffnung?
Dass mit meinem Sterben nicht das Licht ausgeknipst wird und dann ist alles vorbei. Und es gibt ja recht ein paar Leute, die sagen, also ich glaube nur, was ich sehe. Und wenn dann jemand die Augen zumacht, dann ist es das gewesen. Es gibt auch welche, die sagen, dann beginnt was ganz Schlimmes, dann wird es erst richtig brisant. Und christliche Hoffnung sagt, Tod hat nicht das letzte Wort. Dann beginnt ein neues Kapitel. Ich kann dir nicht die Details sagen. Da fehlt mir ein bisschen Lebenserfahrung. Aber ich kann dir sagen, die Hoffnung ist, dass das sehr besonders, dass es sehr gut wird, dass wir dann in einer Weise mit Gott in Kontakt kommen, der die Liebe ist. Und deswegen kann das nicht schlimm werden. Sondern, ja, das wird großartig. Ich sag mal, Schmetterling, ne? Raupe Nimmersatt, du kennst das. Mhm. Also durch Blätter, durch Apfel, durch Birne, Pflaume, Käse, Wurst, Lolli, frisst dich so durch ihr Leben durch und dann verpuppt die sich und alle denken, das ist ein totes Blatt, das war's. Und plötzlich knackt es auf und dann kommt da ein Wesen raus, das ist unendlich schön und es kann fliegen. Keine Raupe hat sich je gedacht, dass die mal fliegen kann und toll aussieht. Kein Embryo im Bauch, also Embryo fühlt ja ganze Menge so, kriegt einen Knuff und hört was und so. Könnt sich vorstellen, ich gehe mal in St. Peter am Strand. Weder Strand noch St. Peter, noch gehen. Also so, und diese Verwandlung, dieses Schmetterlingsding, das ist Ostern.
So. Das ist Ostern. Gut, wir haben die Hoffnung verstanden. Dennoch, es ist ja auch eine sehr schöne Hoffnung, wie du schon sagtest. Wenn man daran glaubt, ist ja eine sehr schöne Hoffnung. Aber eine Hoffnung, die niemals wahrscheinlich belegt werden kann.
Oder? Doch. Wir können mal sagen, ich wette hoch.
Du wettest dein Leben darauf.
Ich kann eigentlich nicht verlieren. Ne?
Nee, so gesehen nicht.
Wenn nichts kommt, da wird man mich nicht zur Rechenschaft ziehen. Also, es wird nicht so bewiesen werden, dass die anderen davon gut haben. Also, du und ich, wir werden das irgendwann mal wissen, wenn das soweit ist. Aber hier ist es tatsächlich auf Hoffnung gesetzt, auf Vertrauen gesetzt. Es gibt keinen Beweis.
Es ist aber ein, ja, eine Hoffnung, an die man sich klammern kann. Und das ist schön, dass man an was hat, an das man glaubt, dass man hoffen darf. Mhm. Wenn man sich jetzt aber das Gesellschaftsbild anschaut, ist mein Eindruck, immer weniger Menschen, gerade junge Menschen, glauben daran, wollen daran glauben. Ich habe so das Gefühl, je älter man wird, desto eher glaubt man daran, je eher man den näher dem man dem Tode kommt, desto eher glaubt man daran. Aber ich habe so das Gefühl, junge Menschen, auch nicht mehr ganz so junge Menschen, dass die Gesellschaft immer mehr davon Abstand nimmt. Das kann man ja auch sehen anhand von Kirchenaustritten im katholischen Bereich, aber auch im evangelischen Bereich. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, bitte aufs Gesellschaftsbild ganz genau. Kurzer Unterschied, was ist der Unterschied? Evangelisch, katholisch, ich habe mich davor ab informiert.
Sehr gut.
Ja, aber es war nicht ganz klar. Ja, wir hatten das alles mal im Konfi oder auch mal im Reli-Unterricht, aber bin mir sicher, da ist doch der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer, der das gar nicht weiß. Erzähl mal, ganz kurz. Ich meine, gibt's ja einige, aber die größten, 1, 2, 3 Unterschiede.
Also wichtiger finde ich, dass es so wenig Unterschiede gibt. Also die Überschneidung, würde ich sagen, liegt bei 98% oder mehr. Ja. Und ich könnte auch sagen, es ist sozusagen eine Form des religiösen Dialekts. Mhm. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo man herkommt und wie man da geprägt ist. Aber der Hauptunterschied zwischen evangelisch und katholisch ist tatsächlich die Vorstellung von dem kirchlichen Amt, also die Rolle des Priesters in der katholischen Kirche, der Pastorin des Pastors in der evangelischen Kirche. Dass es da einen Bischof gibt in Rom, der weisungsbefugt ist. Ja. So, das haben wir alles nicht. Unsere leitenden Ämter, unsere Bischöfinnen und Bischöfe organisieren Kirche, aber die sagen dir nicht, wie du zu glauben hast und wo die Grenze ist und wie die Regel ist. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und dann gibt es viele kleine Ausführungsbestimmungen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Aber letztlich, gerade vor dem großen Bild, das du eben gezeichnet hast, also einer Gesellschaft, also wo immer mehr Menschen so ein, ich sag mal, materialistisches Weltbild haben, nämlich ich glaube, was ich sehe, was ich rechne und was ich messe und so, also wenn man das bedenkt, dann sind die Unterschiede ziemlich wurscht.
Es ist aber wichtig, dass es diese Unterschiede gibt oder dass es diese Lager gibt. Katholiken und die Evangeliken?
Evangelischen, ja.
Ist es richtig, wichtig? Ich meine, es ruht ja auch auf Luther damals.
Ja, in unserem Fall auf Luther. Es gibt auch eine Schweizer Reformation, okay, die mit Calvin gehen. Also ich halte das für wichtig, weil da ganz wichtige Lernschritte gemacht wurden im Christentum. Vor 500 Jahren. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass die katholische Kirche an vielen Punkten nachgezogen hat. Mhm. Also die ist da auch nicht stehen geblieben damals, sondern da sind auch viele Entwicklungen gewesen. Aber es gibt eben unterschiedliche Schwerpunkte, die wir da setzen. Und ich bin schon sehr gerne evangelisch, das muss ich sagen. Aber also, das ist noch nicht so lange her, dass das richtig Stress war untereinander. Kleine Anekdote, meine Mutter ist in Bayern groß geworden, evangelische Minderheit im katholischen Umfeld und in ihrer Stadt in Donauwörth wurde die evangelische Kirche zerbombt im Krieg und dann haben die Katholiken gesagt, ihr dürft zu uns kommen, jeden Sonntag mittags Gottesdienst feiern. Das war super nett, dann sind die ja gekommen und immer wenn sie raus sind, kam der Priester und hat die Kirche neu geweiht. So, um diesen Unglauben also auszuräuchern. Ja. Ja. Und das war dann irgendwie auch eine komische, also so ist es nicht. Vor 50 Jahren war es super schwierig, dass evangelisch-katholische heiraten miteinander. Heute ist noch schwierig, dass sie zusammen Abendmahl feiern. Nicht nach unserer Anschauung, aber nach katholischer Anschauung. Da merkst du schon, aha.
Ihr seid denn da doch etwas toleranter, etwas offener?
Ja, das so liest sich das vielleicht dann unterm Strich. Auf jeden Fall haben wir da einen anderen Akzent.
Gut. Das Christentum ist die große Überschrift, die Hoffnung an das Leben danach. Mhm. Wie schon gesagt, habe ich das Gefühl, und da spreche ich auch für meine Generation, denke ich, nicht für alle, natürlich nicht, dass diese Hoffnung nicht unbedingt da ist, beziehungsweise der Glaube einfach nicht da ist. Das war bestimmt vor zig, vor 100 Jahren, hunderten Jahren nochmal ganz anders. Die Relevanz der Kirche hat sich natürlich auch verändert im Laufe der Zeit. Wie würdest du denn jetzt so ein Bild zeichnen im Jahr 2024? Wie wichtig ist eine Kirche in der aktuellen Debatte, in der aktuellen Gesellschaftspolitik?
Also erstmal würde ich gerne unterscheiden zwischen der Bedeutung der Kirche und der Bedeutung des Glaubens. Da gibt es, glaube ich, einen ganz schönen Unterschied. Also da würde ich auch sagen, in deiner Generation sind deutlich mehr Leute, die sagen, zum Beispiel Tod und Leben, da passiert noch was. Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich glaube, da ist was so. Ja. Also mehr Leute haben da eine Hoffnung, als dass sie in der evangelischen Kirche organisiert sind.
Da möchte ich dir, glaube ich, zustimmen, ja. Das.
Umgekehrt könnte ich sagen, also die Sehnsucht nach diesen Antworten in dem Bereich von Sinn, Stiftung, Sinn, Deutung, Lebensdeutung, die Sehnsucht ist nach wie vor groß. Schwierig ist für die Kirche, dass sich die Menschen viel individueller ausleben. Also du sagst, wie war das früher? Ich würde sagen, es ist nicht lange her, da waren die Eltern, waren beim Roten Kreuz und waren es die Kinder auch und die Enkel auch. Oder die Eltern waren in der SPD und waren die Kinder das auch und die Enkel auch. Und die Eltern waren evangelisch und die Kinder auch und die Enkel auch. So, das geht heute nicht mehr. Heute will ich hau dir hier auf den Tisch.
Aber das sind so gute Mikros, die merken das gar nicht. Hau nochmal richtig auf.
Heute ist es so, dass jeder Mensch in Anspruch hat, jederzeit sich selbst zu prüfen, ist das eigentlich meins oder nicht. Und nur weil Mama und Papa das haben, ist überhaupt kein Grund. Das heißt, ich...
Eher noch, wenn Mama und Papa das haben, will ich das nicht haben.
Könnte auch sein, aber also ich muss es auf jeden Fall für mich aneignen. Das ist also für große Organisationen ein bisschen ungemütlicher als früher. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch kritische Erfahrungen. Im Moment spielt das eine große Rolle, dass sich Leute distanzieren von einer Kirche, die auch viele Fehler gemacht hat oder wo Leute in der Kirche schlimme Sachen gemacht haben und dann strahlt das aufs Ganze aus. Und insgesamt würde ich sagen, suchen sich Leute so ein bisschen ihr Patchwork-Leben zusammen. Also ich nehme mal so ein anderes Beispiel, dann gehen sie lieber, das mache ich auch übrigens so, in Fitnessstudio. Also da habe ich dann meine Zehnerkarte und gehe dahin, wenn ich will. Und gehe nicht in Sportverein, wo ich mich an Zeiten halten muss. Und im Zweifelsfall muss ich auch mal im Vorstand Schriftführer sein. So, diese Verbindlichkeit, die ist nicht so dran. Und das zahlt nicht ein für große Organisationen.
Das ist richtig. Das ist so der Status quo, würdest du jetzt so sagen. Dann, wir können ja gleich mal in die nächsten Jahre blicken, wie du das einschätzt, Zukunft der Kirche. Jetzt sind wir alle größtenteils genötigt, in Anführungszeichen, auch Kirchensteuern zu zahlen. Gerade meine Generation, wenn wir jetzt langsam noch rankommen, auch Geld zu verdienen, blickt man ja auch das erste Mal, okay, was geht denn eigentlich für die Kirche ab? Da die Frage an dich, warum? Warum zahlen wir für die Kirche?
Also der Beitrag der Kirchensteuer ist ein solidarischer Mitgliedsbeitrag.
Haben wir gerade erfahren, ne? Mitglied sein will man gar nicht mehr so richtig. Und wenn man noch nicht mal an Gott glaubt.
Aber wenn man nicht Mitglied sein will, kann man natürlich austreten, dann zahlt man ja auch kein Pfennig mehr. Das ist ja schon mal sehr.
Ist ja nicht wie bei GEZ, man tritt aus, sondern ne, man kann ja austreten, das ist richtig.
So. Ja, und wenn man drin ist.
Aber man muss ja austreten, man kommt ja automatisch rein in die Kirchensteuer.
Niemand kommt automatisch rein in die Kirchensteuer. Also dafür ist man mal getauft worden.
Das ist also, da konnte ich nicht viel für. Nein, das stimmt.
So, also da stehen schon Entscheidungen davor. Das ist jetzt kein Naturgesetz und da muss man sich jetzt ungerecht behandelt fühlen und wehren, sondern erstmal, also wenn Mitgliedschaft da ist, dann kommst du rein und verdienst plötzlich Geld. Ne? Das ist dann, da hast du ja irgendwas falsch gemacht, dass du dann da so viel Geld verdienst, dass du Steuern zahlen musst. Und dann wird davon Ein Teil, das sind bei uns 9% von der Lohn- und Einkommensteuer, wird dann dafür abgezogen. Ich finde, die Stärke daran ist, dass das ein Solidarsystem ist. Das heißt, Leute, die mir sagen, ich muss wahnsinnig viel Kirchensteuer zahlen, sage ich, lucky man, du musst ja viel verdienen. So, also sonst geht es nämlich nicht.
Ja, das sagt der Steuerberater auch immer.
Nee, warte mal.
Hast richtig viel verdient.
Und ja. Genau, aber so ist es ja. Und jemand, der kein Geld verdient, der zahlt nichts. Jemand, der wenig Geld verdient, zahlt auch fast nichts. Geh mal in einen Tennisclub, da zahlt jeder den gleichen Beitrag. Stimmt. Das heißt, das können sich Leute nicht leisten und treten aus oder sind gar nicht dabei. Bei uns sagen wir, starke Schultern tragen mehr als schwache Schultern. Und na klar kann man sagen, Steuergerechtigkeit, das geht nicht immer ganz auf, aber es ist natürlich ein relativ angemessenes System, würde ich sagen, dass man es daran festmacht. Und umgekehrt, also wenn du dir vorstellst, wir würden so ein flexibles System haben mit einer eigenen Finanzverwaltung. Also man rechnet, wir würden ungefähr 11-13% der Kirchensteuer nur in die Organisation dieser Finanzen ziehen. Mhm. Du würdest dich herzlich bedanken, mit deinem Lohnsteuerbescheid ins Kirchenbüro und in die Norderstraße gehen und sagen, so wie viel muss ich denn jetzt zahlen? Du möchtest gar nicht, dass das Leute sehen. Das heißt, du müsstest dich selbst einschätzen und so weiter. Also das ist alles tricky. Wir würden Rechnungen schreiben und Mahnungen schreiben, das kostet alles viel Geld. So zahlt die Kirche einen Pauschalbetrag an den Staat für diese Dienstleistung. Also das ist auch nicht geschenkt, sondern der Finanzminister verdient daran ziemlich gut, aber wir können viel mehr von dem Geld sinnvolle Sachen machen als unsere eigene Verwaltung. Der Nachteil ist, dass es so anonym runtergeht und dass man nicht einen Eindruck hat, ich kann irgendwie damit was steuern, weil ich würde lieber das und das nicht und so. Das ist auch schwierig dabei. Es ist so. Ist so, aber ich halte das trotzdem unterm Strich für das sinnvollste Modell.
Also ich sehe auch dieses Solidarische an. Absolut. Diejenigen, die dann mehr verdienen, können auch die schultern, die eben nicht so viel verdienen. Aber nochmal direkt gefragt, was passiert mit dem Geld? Warum zahle ich es? Was passiert damit? Wenn du sagst, ne, das ist richtig und wichtig, dass es passiert, warum? Was hab ich davon?
Ja, das sind ja zwei Dinge. Also ich sag dir erstmal warum und dann sage ich dir, was du davon hast.
Ja, bitte.
Also warum ist die Kirche in ihrer ganzen Organisation organisiert sich selbst. Wir sind ja ein sehr demokratisch aufgebautes System und in diesen demokratischen Organen wird das Geld verteilt für die allgemeine Arbeit. Also davon werden Mitarbeitende bezahlt, davon werden Kirchen erhalten. Hier in Nordfriesland wissen wir was davon. Wir haben unglaublich viele wunderschöne, sehr alte, sehr kostspielige Kirchen, die zu unterhalten teuer ist, die in Schuss zu halten, zu renovieren, Denkmalschutz und so weiter, super aufwendig ist. Und da kriegen wir dann ja auch manchmal einen Zuschuss, aber in der Regel müssen wir es eben alleine machen. Davon werden Pastoren und Pastoren bezahlt. Davon wird Jugendarbeit, Krankenhausseelsorge, diese ganzen Fachrichtungen, die wir haben, finanziert und dafür wird das Geld angesetzt, auch für solidarische Projekte mit Kirchen im globalen Süden. 3% aller Kirchensteuern ziehen wir vorweg raus und stellen wir bereit für Projekte mit Tansania, Brasilien, Papua-Neuguinea, so das sind so unsere Partnerländer hier in Nordfriesland. Also dafür ist es da. Was du davon hast, ist eine zweite Frage, weil du das gar nicht so oft merkst und siehst und man könnte sagen, naja, dann habe ich so ein paar Anlässe im Leben und
führst du diese Gespräche häufiger,
dass ja,
zu dir kommen und sagen,
hier,
Friedemann, ich will ja gern, aber...
Das kommt schon vor, dass Leute danach fragen oder mir das mindestens erklären, wie sie sich da verhalten. Ich will nur sagen, was du davon hast, ist weniger so der direkte Rückfluss, dass du sagst, also für meine Trauung, jetzt habe ich eigentlich zu wenig Kirchensteuer gezahlt, weil das war es wert, sondern dass es die Kirche gibt, dass sie dafür da ist, Menschen zu begleiten, dass sie sich für Gerechtigkeit, für Arme, für benachteiligte Menschen einsehen und dass du so einen Ort hast, so ein Haus des Sinnes. Mhm. Also, dass es diese Stimme gibt, die sagt, zwischen Himmel und Erde passiert ein bisschen mehr, als wir sehen können. Es gibt eine Hoffnung. Wir wollen Ostern feiern. Dafür bieten wir dir auch einen Rahmen. Du weißt, dass es den Mogo gibt. Also, dass diese Stimme nicht verloren geht, das könnte dir wirklich etwas wert sein.
Vor allem letztendlich weiß ich auch nicht, was mit dem Soli passiert, mit dem Geld oder was mit den ganz normalen Steuerabgaben passiert. Wir wissen auch nur, wir müssen sie zahlen oder wir zahlen sie. Und was letztendlich damit passiert, kriegt man häufig mit, was da leider mit passiert oder eben nicht passiert. Und ähnlich ist es natürlich auch bei der Kirchensteuer. Nur, wir haben jetzt erfahren von dir, was man damit auch Gutes tut. Mhm. Nicht nur für sich, sondern für andere, für die ganze Gesellschaft und auch für andere Nationen. Mhm. Okay. Gut, dann wollen wir mal in die Zukunft blicken, in die nahe Zukunft auch. Du hast schon mal ein bisschen geschildert, wie die Kirche in 2024 aufgestellt ist. Was für Herausforderungen hat die Kirche in der Zukunft? Ich mag annehmen, dass die Austritte nicht weniger werden.
Im Moment ist es so, ich glaube, das ist kein Naturgesetz. Wir müssen das schon Antworten drauf finden, damit wir da nicht traurig rüber werden und dann irgendwann gar nichts mehr machen. Das wäre ja total blöd. Aber ich rechne jetzt nicht damit, dass wir in der wirtschaftlichen Situation der Kirche wieder zurückkommen in die Situation von vor 20 Jahren. Wir müssen uns auf eine Lage mit weniger Geld einstellen.
Oder vor 400 Jahren.
Naja, vor 400 Jahren.
Gut, da war die Gesellschaft sowieso noch nicht so reich und so viel Kohle gab es nicht, aber trotzdem, die Kirche hatte ja ein ganz anderes Standing.
Ja, das stimmt, aber das war eine reine Pastorenkirche. Mhm. Also da gab es in so einer Kirchengemeinde halt den Herrn Pastor und dann gab es vielleicht einen, der in der Kirche gefegt hat und auf und zugeschlossen hat und die Orgel hat der Lehrer gespielt und das war es dann auch. Ja. Also das, was wir hier haben an der Infrastruktur, an Sozialarbeit, Diakonie, an Kulturarbeit, an den vielen Bereichen, die das ganze Leben betreffen, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Insofern ist da tatsächlich jetzt einiges Geld im Spiel gewesen und es wird weniger, muss man Antworten drauf finden. Ich glaube, das werden wir finden, weil die Kirche nicht aufhören wird. Die wird sich verändern. Die wird in ihrer Organisation kleiner werden, aber die wird nicht weniger fröhlich sein. Die wird nicht weniger kraftvoll sein. Aber diese Aufgabe ist knifflig. Du kennst das, weil du viel mit Unternehmen zu tun hast. Also ein Unternehmen hochziehen, das ist eine Kunst. Aber die ganz große Kunst ist,
oben zu halten.
Oben halten ist auch sehr geil, aber die ganz große Kunst ist, wenn es weniger wird, dass es nicht zerbricht. Also wie du strukturiert weniger wirst und dabei sozusagen am Kern bleibst oder immer mehr an den Kern kommst. Das machen die Besten, also die das schaffen, dass es nicht abstürzt, sondern dass man einen Negativtrend kontrolliert hält und einem nicht der Laden um die Ohren fliegt. Und das ist unsere Aufgabe auch.
Also du blickst positiv auch in die kirchliche Zukunft?
Also überwiegend sage ich, das werden wir hinkriegen.
Wo
ich
siehst
weiß,
du,
aber es
wo
ist siehst schwer. Ich sehe es, dass es sehr schwer ist.
Warum?
Weil Veränderungsprozesse immer anstrengend sind und wenn man kleiner wird, das heißt Aufgaben abgeben muss, Gebäude abgeben muss, vielleicht irgendwann weniger Mitarbeiterstellen hat. Das ist alles nicht kommod, weil drumherum die Leute natürlich sagen, Moment, das war doch immer so, warum ist es jetzt nicht mehr so?
Klar.
Und da liegt es auch daran, dass man das sehr gut kommuniziert, dass wir jetzt nicht keinen Bock mehr haben, sondern neue Antworten finden müssen.
Kommunikation ist ein Thema. Seit 4 Jahren nutzt du einen anderen Kommunikationskanal, um möglicherweise auch auf kirchliche Themen aufmerksam zu machen. Nicht direkt, sondern ein bisschen indirekter, nämlich über einen Podcast. Mhm. Über 200 Folgen sind da schon entstanden. In der Corona-Zeit erzähltest du mir vorab, habt ihr mit diesem Projekt gestartet. Mhm. Erzähl mal was zu deinem Podcast.
Ja, Podcast heißt Seelenfutter und ist sozusagen genauso gemeint, wie es ist. Also das ist eine Zeit, die der Seele gut tun soll. Und wir stellen Gedichte vor. Also es ist tatsächlich kein kirchliches Thema. Eine Freundin von mir, Journalistin, Autorin, Susanne Gasowski und ich, stellen jede Woche zwei Gedichte vor, sprechen darüber, ein bisschen über die Autorin, den Autor, über den Text, stellen ein Bibelvers dazu. Und dieses Spielchen machen wir seit 4 Jahren. Wir haben angefangen in Corona, als nichts ging. Das war so eine Art Notwehr. Mhm.
Wie so viele, aber ihr seid dran geblieben, ihr seid am Ball geblieben.
Weil es einfach Spaß gemacht hat. Ja. Und bis heute Spaß macht. Und jede Woche hauen wir es raus und kriegen ganz gute Resonanz. Nicht so viel wie andere, Herr Kollege. Aber irgendwie schon... Weißt du, wenn da jede Woche so 150 Leute zuhören, in so einem Spartending, also Lyrik, damit.
Du sagtest eben eine Nischen-Nische.
Das ist eine Nischen-Nische. Lyrik mit Bibel ist eine Nischen-Nische, aber ja, ja. 150 Leute habe ich jetzt nicht so oft sonntags im Gottesdienst. Und genau. die kommen da und schreiben uns und sind irgendwie
es
treu.
Es sind halt
150
Menschen, die aktiv darauf klicken und sich damit auseinandersetzen. So. Das ist nicht wie eine Klickzahl bei Instagram oder TikTok, wie das zufällig angezeigt wird. Nein, da gehört was zu. Die wollen es aktiv hören.
Mhm, genau.
Von daher, ist es denn ein Kanal, ein Weg auch für die Kirche, Podcasts, Social Media, um auf Themen aufmerksam zu machen? Wird da schon aktiv gespielt, genutzt oder kann da noch mehr gehen? Wie würdest du das einschätzen?
Wird genutzt, kann mehr gehen, ist aber auch nur eine Lösung. Also ich glaube, das Entscheidende bei diesen spirituellen Themen, das ist Begegnung. Also da müssen sich Menschen am besten in die Augen gucken oder irgendwie eine Vertrautheit entwickeln. Das geht natürlich auch, wenn du jede Woche ins Wohnzimmer kommst über so einen Podcast, ist auch eine gewisse Vertrautheit da. Ja, aber sie ist doch irgendwie... begrenzt durch das, naja, das stimmt doch gar nicht. Also hier ist ja auch, also weißt du, was ich meine?
Ja.
So, das ersetzt nicht die Begegnung zwischen
Menschen. Ja, das soll es ja auch gar nicht.
Aber es ergänzt, weil die Leute unterwegs oder in den Zeiten, in denen sie es können, beim Abwaschen oder auf dem Weg zur Arbeit, sich da irgendwie reinklinken.
Gibt es einen Livestream von deinen Gottesdiensten? Gibt es einen Livestream von Mogo?
No.
Warum?
Ja, Mensch.
Oder?
Ja. Also wir haben ja noch 3 Tage. Also wir haben einiges entwickelt.
Guten Livestreamer.
In diesen in den Corona-Zeiten. Ja. Nicht mit Livestreamer, aber wir haben digital Audio-Andachten, Video-Andachten gemacht. Mhm. Wir beide wissen, da hängt natürlich eine Menge Arbeit dran. Man kann das zum Thema machen, ist dazu on top zu machen. Muss man die Kapazität haben? Habe ich im Moment nicht. Ist aber, ich glaube, das sind die richtigen Fragen, die du stellst. Die stellen sich auch Leute hier in der Nachbarschaft. Kollege Wiese, Nordstrand, macht das so. Der hat in Corona angefangen, die Gottesdienste im Netz, im Video zu stellen. Und das läuft bis heute und es läuft richtig gut. So, das ist seine Leidenschaft, das ist seine Kompetenz.
Ja.
Und da ist was gewachsen und das hören Leute weit über Nordfriesland, nehmen das wahr. So ein ähnliches Projekt gibt es in Lübeck, die werden auch weit wahrgenommen. Und ich glaube, wenn an jedem Ort jeder seine eigene Verrücktheit ausfeilt und damit arbeitet, dann ist das gut. Bei diesen digitalen Formaten spielt die Entfernung auch keine Rolle.
Ich möchte langsam so zum Ende nochmal zurück zum großen Ganzen irgendwie kommen, weil eigentlich, wenn auch auf mich bezogen, eigentlich möchte ich gerne glauben, fällt mir aber sehr schwer. Wie kann man es hinbekommen in dieser schnelllebigen Zeit, wo alles so rasend schnell geht, ein Termin nach dem anderen, eine Information nach der anderen, eine Ablenkung nach der anderen. Gerade deshalb suche ich eigentlich so irgendwas in die Richtung, wo ich nicht glauben kann oder wann ich mich halten kann, Hoffnung ziehen kann. Wie kann man das schaffen, sich dafür mehr zu öffnen?
Ist auch eine gute Frage. Also es geht nicht über Rezeptblock, also es gibt nicht den einen Weg. Ich glaube, diese Unruhe als eine produktive Unruhe überhaupt wahrzunehmen, zu sagen, ich bin da noch neugierig. ich will da noch was finden. Das ist der beste Anfang. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu vertiefen. Ich glaube, dass Stille tatsächlich ziemlich gut ist. Das Gebet braucht auch ein bisschen Übung. Das Gebet braucht manchmal auch die Hilfe in der Gemeinschaft. Insofern sind Gemeinden tatsächlich auch hilfreich. Wenn du mal genauer hinguckst, es gibt so derartig unterschiedliche Angebote, dass sehr unterschiedliche Leute, glaube ich, da auch so ihren Zugang finden können. Beten geht natürlich wahnsinnig gut alleine, aber wenn man da unsicher ist, kann man das auch mit anderen zusammen beginnen oder man kann sich Worte aus der Bibel ausleihen. Die Bibel mittlerweile ja auch auf jedem Handy runterzuladen, auch in sehr modernen und frischen Übersetzungen. Und ich würde mal mit dem Psalm anfangen. Die Psalmen sind ja die Lieder des alten Israel und die sprechen sehr aus dem Herzen. Große Not, Angst, auch Wut auf Gott, Dankbarkeit, Lob. Das ganze Leben ist da drin.
Ja.
Und ich muss ja nicht alles mir selbst ausdenken. Ich kann mir das auch ausleihen von den Alten.
Oder man macht RTL an.
Ja.
Denn dort lief vor einigen Tagen Die Passion.
Mhm.
Ich habe das nur in der Bild-Zeitung mitbekommen, dass eben diese Show lief, zum zweiten Mal offensichtlich. Die gibt es wohl in den Niederlanden, da wird sie jährlich ausgestrahlt und auch viele, viele Zuschauerzahlen. Und in Deutschland hat das jetzt das zweite Mal stattgefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich habe gesehen, 3 Millionen Menschen haben da eingeschaltet. Offensichtlich, weil sie sich doch mit diesem Thema irgendwie doch in gewisser Weise identifizieren wollen oder gucken, wie sich diese Schauspieler, diese Sänger dort, naja, mit der Geschichte befassen. Wie schätzt du oder wie bewertest du diese Sendung?
Also ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich, das lief gestern Abend und ich bin so in Schluss kurz reingesäppt, so ein bisschen aus Versehen und dann sah ich das und habe nur ein paar Minuten mitgekriegt. Also jenige, der da so durchführt, ich fand den hammerstark. Ich fand seinen Text gut. Mhm. Seinen Auftritt fand ich gut. Das hatte überhaupt nichts Kitschiges oder so. Also ich glaube erstmal handwerklich ist das sicherlich nicht schlecht gemacht. Und dass es so viele Menschen anspricht, finde ich erstmal interessant. Spricht ein bisschen gegen die These, das interessiert hier, das lockt keinen mehr hinterm Ofen
vor. Vor allem der Marktanteil der jungen Menschen war enorm, der war so. Echt hoch.
Also das heißt, Thema ist wichtig, das hat einen Lebensbezug und jetzt muss ich es in eine Form bringen, die bestimmte Leute erreicht. Wir haben am letzten Wochenende das auch gemacht, aber mit der Musik von Johann Sebastian Bach, Johannes Passion aufgeführt.
Okay.
Zweimal Husum Schleswig waren ja auch viele Leute da, aber ist eben eine andere Tonsprache, ist auch eine andere Textsprache, ist eben auch sehr zeitbedingt, also das war da barocke Dichtung, würde man heute nicht mehr so machen. Heute die Texte, einige Kollegen rümpfen ein bisschen die Nase bei diesem Passionsformat und sagen, das ist populistisch. Ich glaube, man muss solche Wege mal ausprobieren. Und ich vor allen Dingen so professionell muss darauf schon sagen, was klappt da einfach und was können wir davon lernen?
Absolut.
Aber anbietern muss man ja auch nicht, sondern man kann einfach so den nächsten Schritt machen und immer gucken, dass man schön in der Zeit landet, in der man auch ist. Ne?
Danke für dieses Stichwort. Wir sind nämlich auch bei 44 Minuten.
Auch.
Und, ja, schöne Brücke, die ich schlagen möchte. Meine letzte Frage an dich, Friedemann. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du sehr gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ach. Also ich hätte wahnsinnig gerne mit Johann Sebastian Bach eine Tasse Tee getrunken. Mhm. Der ist jetzt nicht mehr, aber ich wüsste so gerne, wie er... Manche sagen, der ist der 5. Evangelist gewesen. Also das ist wirklich einer, der die Herzen öffnen kann. Mit dem würde ich gerne eine Tasse Tee trinken. Aber du willst wahrscheinlich wissen,
Das reicht mir. Ich freue mich über jeden neuen Namen, der hier erwähnt wird. Und Bach hatten wir bislang noch nicht, deswegen lasse ich das so stehen.
So.
Das ist alles fein. Ich wünsche dir für Sonntag, für den Mogo, alles Gute. Grundsätzlich für dein weiteres Handeln viel Erfolg. Und ich würde sehr gerne demnächst nochmal eine zweite Ausgabe aufnehmen, weil noch ganz, ganz viele Themen, Politik, aktuelle Entwicklung, Nahosten und so weiter, kamen wir gar nicht zu.
Ja, und gibt es echt viel nachzudenken. Ich komme gerne wieder, du hast schön hier.
Ja, und dann ist es auch wärmer und dann haben wir auch Tee und dann stehen wir vielleicht auch auf dem Marktplatz vor deiner Kirche.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das war Tores Tea Time mit Friedemann Magor hier im TT-TT-Mobil. Danke.